Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um eine Sportart, die wir mittlerweile sehr gerne machen, nämlich um das Schwimmen. Anselm schüttelt schon den Kopf. Ist ja auch Teil unseres Triathlon-Trainings. Allerdings haben wir festgestellt, dass wir nicht wirklich schneller werden, sondern weiterhin so im Wasser rumdümpeln. Und deshalb sind wir auf die Suche gegangen nach einem Schwimmtrainer und wir sind fündig geworden. Wir haben nämlich Jörn von Grabe gefunden. Der hat unseren Schwimmstil erstmal per Videoaufnahme analysiert und da nehmen wir jetzt auch gerade bei ihm Schwimmstunden. Und das ist super lustig, das macht voll viel Spaß, ist aber kognitiv echt anstrengend. Und in der Folge heute soll es aber um das Schwimmen als Freizeitsport ganz generell gehen und vielleicht auch dem einen oder anderen von euch Lust machen, mal wieder ins Wasser zu hüpfen. Deshalb heute seriös im Podcast und nicht in der Badehose. Hallo Jörn.
Ja, hallo, grüßt euch.
Jörn, uns verbinden ja gleich mehrere Gemeinsamkeiten, wie ich feststellen durfte. Du kommst gebürtig genauso wie ich aus NRW, bist ebenfalls Ingenieur, hast promoviert und bist dann irgendwann auch beruflich von da ins Coaching und Training gewechselt. Das heißt, heute unterstützt du Einzelpersonen und Unternehmen durch eine Team- und Persönlichkeitsentwicklung. So, und naja, damit hören dann auch unsere Gemeinsamkeiten auch schon auf, denn du bist nämlich seit mehr als 40 Jahren Wettkampfsportler, früher vor allem im Schwimmen, dann Laufen und Triathlon auf unterschiedlichen Distanzen. Dabei hast du erzählt, dass du dich zuletzt für die 70-3-WM in Neuseeland qualifiziert hast und die im Dezember diesen Jahres, also 2024, stattfindet. Zusätzlich bist du unter anderem, das war neu für mich, mehrfach durch den Bodensee geschwommen und hast die Bodenseequerung von Friedrichshafen nach Romanshorn viermal gewonnen. Was ich sehr, sehr spannend finde, kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf zu. Heute coacht und trainierst du zudem Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, sowohl mental als auch bei der Verbesserung der Technik, zum Beispiel so wie Bell und mich im Schwimmen, aber auch mit gezielten Trainingsplänen und Betreuung im Laufen, im Triathlon oder wenn jemand mal auf die Idee kommt, keine Ahnung, zum Beispiel um Mallorca zu schwimmen oder so, auch dabei. Dein Motto, um das es heute gehen soll, make water your friend, so heißt nämlich auch deine Homepage. Jörn, habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube, nichts Wesentliches oder nichts, was heute noch relevant sein könnte. Es war eine sehr schöne Zusammenfassung.
Es ist unfassbar, was du alles machst oder gemacht hast. Und das hat Bell ja schon erzählt. Du hast uns aktuell unter den Fittichen, hast uns auseinandergenommen, um uns dann wieder behutsam zusammenzusetzen. Das fand ich sehr, sehr cool. Vielleicht mal, um reinzustarten, was sind denn so typischerweise die Leute, die gerade zu dir kommen?
Tatsächlich mittlerweile wirklich buchstäblich das gesamte Spektrum. Also angefangen habe ich damit tatsächlich mal mit dem Gedanken, mich auf Triathletinnen zu fokussieren, weil ich den Sport ja nun auch mache. Und mittlerweile habe ich ganz viele Schwimmanfänger, also buchstäblich Nicht-Schwimmer, die zu mir kommen. Das hat enorm zugenommen nach Corona und auch nahezu aus jeder Altersklasse. Also ich habe Leute, die sind in ihren 60ern und 70ern und haben sich entschlossen, schwimmen zu lernen. Und kommen zu mir und ich bringe denen das bei und das funktioniert auch tatsächlich. Und dann habe ich natürlich viele Triathleten und Triathletinnen, die sich da in der Disziplin verbessern wollen. Viele Leute, die Triathlon beginnen wollen und mit dem Schwimmen halt am meisten hadern. Das ist so das Typische. Radfahren, das geht gut, laufen kann ich auch, aber schwimmen, das... So, und aber auch einfach komplette Freizeitsportler ohne jede Wettkampfambition, die vielleicht Brustschwimmen und das zu langweilig finden mittlerweile und dann Kraulschwimmen lernen möchten. Ich habe verletzte Läufer, die kriesgrämigst zu mir kommen und sagen, irgendwas muss ich machen, dann gehe ich jetzt halt schwimmen. Ja. Einige davon sind zu sehr begeisterten Freiwasserschwimmern geworden. Also Schwimmen hat durchaus Charme. Man muss sich manchmal vielleicht überwinden. Ja, das ist so das Spektrum.
Cool. Das war ja so mein Aha-Effekt eigentlich schon bei diesem Triathlon-Projekt, weil ich glaube, ohne dieses Projekt hätte ich nie in Erwägung gezogen, Personal-Schwimmtraining zu nehmen und dachte mir dann aber eigentlich, oder jetzt denke ich mir, warum denn eigentlich nicht? Ja, also man denkt immer so, laufen und schwimmen kann man einfach oder man kann es halt nicht. Das ist dann vielleicht auch einfach nicht meine Sportart oder so. Und aber wenn man das 2-3 Mal die Woche macht, über einen längeren Zeitraum, macht es ja total Sinn eigentlich, die Technik mal gescheit zu lernen und einfach mal, also ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht schon früher auf diese Idee gekommen bin.
Tja. Ja, ich glaube, bei mir war auch die letzte Person, die da mal aufs Schwimmen geguckt hat, war, ich habe ja nie ein Seepferdchen gemacht, ich habe einen Pinguin. Ich weiß gar nicht.
Oh. Ich glaube, das ist nicht offiziell anerkannt.
Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist
Respekt.
Nur bei uns. Und der klebt auch nicht mal in der Badehose. Sollte ich vielleicht, fürs Triathlon wäre es total cool, mit einem Pinguin-Abzeichen da aufzutauchen.
Auf jeden Fall. Das finde ich aber auch.
Total. Das war das letzte Mal, dass da bei mir einer drauf geguckt hat. Mhm. Deswegen, ja, die Idee zu dir zu kommen, hat sich jetzt schon gelohnt. Das macht mega Spaß. Da kommen wir auch noch drauf. Jetzt ist der Podcast ja, bei uns hören viele zu, oder die wenigsten, die dazuhören, sind Triathleten oder professionelle Sportler, sondern viele, die einfach Hobbysportler sind oder vor allem auch strugglen damit, überhaupt in den Sport reinzukommen und da irgendwie eine Gewohnheit reinzufinden. Jörn, was würdest du denn sagen, was macht denn Schwimmen zu einer tollen Sportart für Hobbysportler?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also das ist ja immer... Es ist ja sicherlich von Typ zu Typ abhängig. Also ich glaube, es gibt Leute, die können mit Schwimmen nichts anfangen und die werden mit Schwimmen nie was anfangen können, weil sie Mannschaftssportler sind, weil sie sozialen Kontakt brauchen. Hm. Schwimmen ist ja durchaus eine Sportart, die jetzt nicht unbedingt kommunikativ ist. Man ist ja für sich. Hm. Wenn man das aber durchaus mag und Dinge mag, wie in den Flow kommen, vielleicht auch sogar ein bisschen meditieren, dann ist ja Schwimmen eigentlich eine perfekte Sportart, weil sie ja recht reizarm ist. Ja, wenn ich laufen gehe oder wenn ich Radfahren gehe, dann bin ich im Verkehr, ich sehe Leute, ich habe Umgebung. Beim Schwimmen ist das ja tatsächlich nicht so. Das ist für manche der totale Killer, weil es halt langweilig ist für manche. Und für andere ist das die Entspannung schlechthin. Also es gibt wirklich ganz viele, auch von denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die das zu ihrer Mittagspause gemacht haben oder eben zu ihrem Tagesabschluss und mir immer wieder auch jetzt noch berichten, wie gut sie Abstand nehmen können von der Arbeit, vom Tag, indem sie einfach eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde schwimmen. Ansonsten sage ich halt immer, na, ganz viele Leute träumen davon, mal schwerelos zu sein und ich denke mir, naja, das nächste Schwimmbad ist um die Ecke. Im Schwimmbad ein bisschen floaten, stelle ich mir ähnlich vor. Nicht, dass ich schon mal im Weltraum gewesen wäre, aber ich glaube, so groß kann der Unterschied nicht sein. Also dieses Gleiten, sich schwerelos fühlen, getragen werden, das ist schon ein cooles Gefühl. In den Rhythmus kommen, das zeichnet Schwimmen nicht alleine aus, das ist sicherlich beim Laufen auch so. Und ganz final, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern bin ich überzeugt, ist es ein Sport, den man buchstäblich sein ganzes Leben betreiben kann. Es ist vergleichsweise verletzungsunanfällig und es ist ein Sport, den kann ich, also sofern man keine Krankheiten hat, also unabhängig davon entstanden sind, kann man einfach machen, bis man, ja, bis zu Ende ist. Und da gibt es auch viele und die sind auch richtig gut und das macht schon sehr attraktiv.
Bis man nicht mehr aus dem Becken kommt.
Bis man nicht mehr rauskommt, genau. Bis man das letzte Mal reinsteigt.
Ja, ich habe heute schon den Hebelift gesehen, wo du dich auf so einem Sitz, die RollstuhlfahrerInnen zum Beispiel, dann auch ins Wasser begeben können, ohne die Treppe zu benutzen. Also von daher, es gibt da viele Möglichkeiten.
Ist schon angemeldet.
Bald ist es soweit, ja.
Ja, also gerade, dass das Wasser halt Gewicht trägt, ist ja, also keine Ahnung, wenn man abnehmen möchte, ist das ein super Vorteil. Einfach weil Laufen ist natürlich schon immer eine Belastung für die Gelenke, gerade wenn ich übergewichtig bin. Beim Schwimmen kann man sich tragen lassen. Das hilft schon eine Menge. Schwimmen ist eine Ganzkörperbelastung. Also es ist nicht einseitig wie das Laufen, sondern es ist Oberkörper, Rücken, Bauch, Arme, Beine, alles dabei. Die Lunge wird trainiert, Herz-Kreislauf-System. Also es ist ein unglaublich vielseitiger Sport, von dem ich tatsächlich aber auch glaube, dass er so ziemlich der härteste Sport ist, den man betreiben kann. Was die Triathleten immer nicht gerne hören. Aber Schwimmen ist schon wirklich ein extrem harter und fordernder Sport, wenn man das als Leistungssport betreibt.
Okay. Inwiefern?
Naja, also mal abgesehen davon, dass es tatsächlich mental natürlich schwer sein kann. Also jetzt reden wir vom Leistungssport. Also man muss sich ja vorstellen, dass so ein Schwimmer, eine Schwimmerin bei den normalen Distanzen, 100, 200 Meter, vielleicht 400 Meter, also die schwimmen halt durchaus 50, 60 Kilometer die Woche. Also das ist jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches. Was halt bedeutet, naja, das sind halt schon 20 Stunden im Wasser, 25 Stunden im Wasser pro Woche. Schwimmer trainieren, dann Krafttraining gehen, laufen und so weiter. Also der Aufwand, der Trainingsaufwand rein in Stunden, der ist nicht geringer als beim Triathlon. Er ist nur halt deutlich unkommunikativer, einseitiger und so weiter. Und Schwimmen findet halt sehr, sehr viel unter Atemmangel statt. Also Atmen ist halt einfach ein Thema. Ich hatte heute noch jemanden da, der leidlich gut Kraul schwimmt, aber halt nach 25 Meter außer Atem ist. Weil das Atmen beim Kraulen oder überhaupt beim Schwimmen ist schon eine Herausforderung. Das ist halt ganz anders. Wenn ich loslaufe, atme ich automatisch. Das passt sich an, auf dem Rad auch. Beim Schwimmen nicht, weil ich halt eben nur immer ganz kurze Zeitfenster zum Luftholen habe. Und ja, als Vergleich glaube ich, ist legitim zu sagen, versuch mal zu laufen und halt mal für 2, 3 Sekunden die Luft an, schnapp einmal kurz und dann halt die Luft wieder an. So funktioniert Schwimmen halt und das ist schon extrem hart.
Was ich mich frage ist, ich habe irgendwie damals zuerst Brustschwimmen gelernt und ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass die meisten irgendwie mit Brustschwimmen beginnen. Würdest du sagen, für jemanden so als Hobbysportler, der sagt, ach ja, ich pack mal wieder die Badehose aus, ist der Weg in Schwimmen, starte mit Brustschwimmen und dann kannst du dich irgendwann zu Kraul weiterentwickeln oder sagst du, es eigentlich völlig wurscht? Also ist Kraul so viel komplizierter als Brustschwimmen oder kann man auch, würdest du sagen, wenn es darum geht, einfach schwimmen zu lernen, fangen wir halt mit Kraul an?
Also grundsätzlich ist Brustschwimmen, also korrektes Brustschwimmen technisch deutlich schwerer als Kraulen. Dadurch, dass das so eine arrhythmische Bewegung ist, also die Arme und Beine halt nicht synchron laufen, ist tatsächlich gilt Brustschwimmen also als die technisch schwierigste Disziplin. Also das wirklich gut zu schwimmen, ist eine ziemliche Herausforderung. Und das, was wir halt machen, sozusagen so landläufig, ist halt nicht dieses Brustschwimmen. Und der Punkt ist, dass wir in Deutschland, und ich glaube nicht, dass sich das geändert hat, in den Schulen oder wenn wir halt anfangen, bei den Kids mit Brustschwimmen anfangen. Und deswegen glaubt jeder, Brustschwimmen ist das Einfachste. Das hat auch einen Vorteil. Und zwar, ich kann mit Kopf über Wasser schwimmen. Das ist dann zwar nicht mehr richtiges Brustschwimmen, aber ich kann im Grunde das Atmen von der Bewegung entkoppeln. Und das macht es erstmal leicht oder leichter. Und das kriegst du beim Kraulen natürlich nicht hin. Das heißt, beim Kraulen ist die Gesamtbewegung zwar schlüssiger und tatsächlich einfacher, aber die Hürde ist halt immer das korrekte oder das richtige Atmen. So, und das ist, glaube ich, der Grund, weswegen viele auch beim Brustschwimmen erstmal bleiben. Du kannst den Kopf über Wasser lassen, du kannst halt entspannt atmen. Aber nach meiner Erfahrung lohnt es sich zumindest mal definitiv, Krausschwimmen zu versuchen. Also Krausschwimmen ist einfach deutlich cooler. Also es ist einfach rhythmischer, es ist schneller, es ist, also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, nö, Brustschwimmen gefällt mir schon besser. Ich gehe wieder Brustschwimmen. Also wenn er einmal Kraulen gelernt hat. Kraulen ist schon cool.
Ja, das wollte ich noch zu deinem Einwand, dass Schwimmen nicht so kommunikativ ist. Meine Erfahrung, gerade wenn man mal so zum Frühschwimmen geht, ist, das ist dann schon sehr kommunikativ, was die Damen und Herren dann da verteilt über 5 Bahnen machen.
Diagonal.
Und ich glaube, da wird es zur Herausforderung, wenn du sagst, jetzt Kraul, dann können sie nämlich nicht mehr schnuddeln.
Ja, natürlich, klar. Also man kann das natürlich zum sozialen Event machen und statt Kaffeeklatsch schwimmt man dann im Pool. Unterhält sich genüsslich und sowas. Ist ja auch total legitim.
Ja.
Aber ja, du hast vollkommen recht. Da wird es natürlich dann kommunikativer. Aber das ist, das machen halt die wenigsten. Was man halt ganz viel sieht mittlerweile, wahrscheinlich jetzt schon seit einigen Jahren, ist, dass die Leute mit Kopfhörer schwimmen. Ne? Also sie haben halt irgendwelche wasserdichten Kopfhörer oder diese Knochenkopfhörer, ich weiß nicht genau, wie die heißen, um ja halt Musik dabei zu hören oder Podcast, wer weiß, und sich ein bisschen zu beschäftigen dabei.
Finde ich aber auch nachvollziehbar. Also mir wird manchmal langweilig beim Schwimmen, wenn ich so eine Bahn nach der anderen ziehe.
Ja, war es mir bis vor dem Training mit Jörn auch.
Ja. Jetzt ist alles
danach
anders.
Sind wir sensibilisiert worden, dass ich beim Schwimmen einfach auch mal auf das achten darf, was ich da mache. Und seitdem ist mir auch nicht mehr langweilig.
Ja, das da würde ich dir total zustimmen, weil, also, wenn ich jetzt schwimme, und jetzt schwimme ich schon seit Ewigkeiten, ist es trotzdem so, dass ich super konzentriert bin beim Schwimmen. Also ich achte schon tatsächlich auf jede Bewegung und eigentlich auch permanent. Jetzt habe ich auch einfach Spaß daran, darauf zu achten. Ich habe auch Spaß daran, mich da irgendwie auch immer noch weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Da würde mich Musik total aus dem Tritt bringen. Jetzt bin ich aber auch überhaupt keiner, der Musik beim Sport hört. Also ich höre keine Musik beim Laufen und auch nicht beim Rad. Ich finde, es lenkt mich von dem, was ich da tue, ab. Also ich gehöre jetzt eher zu denen, die dazu einer meditativen Haltung neigen. Ich brauche keine Unterhaltung dabei. Aber man kann sich beim Schwimmen mit Technik und Bewegung und Reinspüren in den Körper, finde ich, ziemlich gut beschäftigen. Und dann dauert das auch alles gar nicht lange.
Spannend fand ich ja auch, wenn wir da mal einen kurzen Schlenker zu deiner Trainingsphilosophie vielleicht machen, weil du hast uns eine Bahn schwimmen lassen und hast dann gesagt, so, und wie hat sich das jetzt angefühlt? Und dann standen wir so da und haben gesagt, so, keine Ahnung, haben wir gar nicht drauf geachtet. Und das finde ich total spannend. Also so dieses, was du auch gesagt hast, wir müssen es spüren, wie es sich richtig anfühlt, wie es sich falsch anfühlt. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wenn du so ein Training gibst, was ist dir da wichtig bei deinen Coaches im Schwimmen oder wahrscheinlich auch in anderen Sportarten?
Naja, grundsätzlich wichtig, das sind jetzt so die ganz offensichtlichen Punkte, ist natürlich, er kommt weiter und erreicht seine Ziele und ich kann dazu beitragen. Und es stört mich überhaupt nicht, wenn wir dabei Spaß und Freude haben. So, das ist so das, haben wir abgehakt. Ich habe halt eine Haltung dazu. Wenn ich diese aufroll, dann fange ich da an, dass ich der Überzeugung bin, dass wir in unserer Kultur zu wenig auf den Körper achten, zu wenig Gespür und Gefühl für unseren Körper haben. Also das, was man Propriozeption nennt, also die Wahrnehmung von Gelenkstellung, Muskelspannung, wo bin ich, wie bin ich, das ist schon arg vernachlässigt. Da haben wir nicht viel. Also es ist nichts, was im Zentrum von Aufwachsen und sich entwickeln steht. Vielleicht auch nicht mehr steht. Weiß ich nicht. Und das ist für mich gerade beim Schwimmen so eine Meta-Aufgabe dabei. Also zu lernen, seinen Körper wieder zu spüren, reinzuhorchen, Unterschiede festzustellen, die auch auf Stimmigkeit zu überprüfen für sich. Und ja, viele können das, also die allermeisten können das am Anfang nicht. Und deswegen frage ich immer nach. Also ich versuche tatsächlich, die Leute, die bei mir sind, ein bisschen dahin zu drängeln. Sag mir, wie es dir geht. War es besser, war es schlechter? War es neutral oder war es einfach nur anders? Weil beim Schwimmen ganz viel Körpergefühl eine Rolle spielt. Und ich bin auch überzeugt, dass es tatsächlich mehr noch eine Rolle spielt als zum Beispiel beim Laufen, weil wir beim Schwimmen halt keinen Grund unter den Füßen haben. Das ist erstmal irrsinnig komisch, wenn man sich darauf einlässt und sich das bewusst macht, dass man ja eigentlich schwebt. Also ich habe keinen Punktum Fixum mehr. Und dann bin ich noch horizontal. Das muss der Gleichgewichtssinn und der Orientierungssinn auch erstmal mitmachen. Und ich finde es, schön, das den Leuten auch mitgeben zu können. Und am Ende des Tages bin ich ja halt eben auch Coach, also nicht nur irgendwie Trainer. Und aus der Perspektive will ich Leute ja auch tatsächlich unabhängig von mir machen. Ob das jetzt ökonomisch irgendwie der klügste Schritt ist, sei mal dahingestellt. Aber ich möchte tatsächlich auch jetzt, ne, wenn wir was machen, wir drei zusammen, dass ihr eure besten Trainer werdet. Weil jeder, also es gibt ja beim Schwimmen durchaus Leitplanken, also eine Technik, die eher richtig und eine Technik, die eher falsch ist. Aber es gibt nicht die eine Technik und so funktioniert's. Und wenn man das macht, dann macht man es richtig und sonst ist es falsch. Wenn man sich professionelle Schwimmer anschaut, die schwimmen alle unterschiedlich, ja schon keiner gleich, aber sie konkurrieren, sind also ähnlich schnell. Und das kann man von außen als Trainer im Grunde gar nicht beurteilen, da die Nuance jetzt besser oder schlechter für euch zum Beispiel ist. Das heißt, das könnt ihr euch nur selber sagen, feststellen, ein Gefühl für bekommen. Und dann könnt ihr euch im Laufe der Zeit auch weiterentwickeln, weil ihr wisst, worum es geht. Und ich hoffe auch immer so ein bisschen eine experimentelle Haltung weitergeben zu können, zu sagen, komm, wir probieren einfach mal was aus. Wir machen mal was falsch und gucken mal, wie sich das anfühlt, wenn wir was falsch machen. Dann wissen wir nämlich besser, wie es sich anfühlt, wenn es richtig ist. Und das sind so einfach Gedanken oder Haltungen, die ich natürlich jenseits davon, dass ich die Leute schneller mache, mitgeben möchte.
Das war der Moment, wo Bell und ich uns plötzlich auf dem Grund des Swimmingpools befunden haben.
Ja, du bist gesunken, ich bin nicht gesunken, aber.
Was ich spannend finde, weil gerade bei vielen Hobbysportlern, die achten ja jetzt gar nicht auf die Technik, sondern häufig geht es wirklich einfach auch um den Spaß dahinter. Ne? Einfach Spaß an dem zu haben, was ich mache. Und da finde ich bei mir ein ganz wesentlicher Effekt ist das, was du gesagt hast, diese Wahrnehmung, das Gefühl im Wasser, wie ich mich durch das Wasser durchbewege. Und du hast jetzt gesagt, es gibt verschiedene Techniken, aber mal darauf zu achten, wie fühlt sich das da an? Kannst du beschreiben, aus deiner Sicht, wie sich so ein richtig toller Schwimmstil, wie sich das für dich anfühlt? Wie würdest du das beschreiben, wenn du im Wasser bist?
Ja, also das ist nicht Brustschwimmen, weil Brustschwimmen fühlt sich einfach nicht gut an. Also mal Klammer auf, ich war früher, also ich war ja Wettkampfschwimmer und ich war Brustschwimmer und auch tatsächlich ein recht guter. Das heißt, ich habe eigentlich eine Affinität zum Brustschwimmen und mein Krautschwimmen hat in der Juniorenzeit nicht gereicht. Also einfach, weil die Leistungsdichte enorm groß ist und da muss man halt einfach ein perfektes Talent sein dafür. Und das war ich nicht beim Kraulen, eher beim Brustschwimmen. Aber Kraulen macht einfach unglaublich viel Freude. Und also ich würde mal sagen, es ist ein, also in allererster Linie mal Rhythmus, Takt. In so einem gleichmäßigen Takt zu sein, in dem eigentlich nichts querschlägt. Weswegen ich tatsächlich sehr, sehr gerne im See schwimme. Zumindest wenn wir jetzt nicht irgendwie große Wellen haben, weil die hauen einen schon ganz gut raus. Aber auf einer 25-Meter-Bahn kann es schon mühsam sein, weil man natürlich ständig in eine Unterbrechung reinkommt. Also Takt, Rhythmus und diese Gleichförmigkeit, also zumindest für mich ist das so ein Kriterium, wenn ich das hinkriege, dann macht es mir viel Spaß. Und das andere ist, ja, das hört sich jetzt komisch an, Druck auf der Hand zu haben. Ich weiß nicht, also die Schwimmer sprechen ja immer von Wassergefühl. Und die wenigsten, glaube ich, die jetzt nicht regelmäßig schwimmen, können damit was anfangen. Aber Schwimmer, gerade die, die sehr früh angefangen haben, haben ein ganz feines Sensorium an der Handoberfläche, um den Wasserwiderstand zu spüren. Und das kann halt an manchen Tagen mal nicht so gut klappen. Keine Ahnung, weil das Wasser ein bisschen anders ist, weil die Hand anders durchblutet ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber so Tage, da hat man das Gefühl, man zieht sich an diesem Wasser lang, als würde man sich irgendwo festhalten, als wäre das gar nicht flüssig. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Also wenn man wirklich richtig kraftvoll nach vorne kommt, das muss sich dann gar nicht unbedingt in den Zeiten widerspiegeln, aber das Gefühl ist ein richtig geiles.
Weißt, was du meinst? Und gleichzeitig ist das, was bei mir auch eine große Herausforderung beim Schwimmen darstellt, ist, du hast ein Medium, in dem du dich sowohl abdrückst, um Schub zu erzeugen, aber in dem gleichen Medium darfst du dich so aerodynamisch oder hydrodynamisch wie möglich machen, dass du da möglichst mit wenig Widerstand durchgleitest. Das hast du ja nirgendwo anders. Und das finde ich, macht's spannend, aber auch sehr herausfordernd gleichzeitig.
Ja, also das macht's also definitiv herausfordernd. Das ist, wir wollen Widerstand minimieren und maximieren, nur halt jeweils an den richtigen Stellen. Und also würde ich jetzt auch behaupten, mir fällt keine Sportart ein, wo man genau das tut, wo man einen Teil seines Körpers eben so anpassen muss, dass der Widerstand gering ist, einen anderen Teil, dass der Widerstand groß ist. Und ja, ich finde, jetzt bin ich natürlich voreingenommen, ne? Ich meine, ich mache den Sport einfach seit ein paar Jahrzehnten, aber ich finde es eine coole Herausforderung. Also mit Schwimmen kann man wachsen. Also das ist, Also, es ist nicht Radfahren. Mein Spruch geht eigentlich anders, aber den kann ich in der Öffentlichkeit so nicht sagen. Also, Radfahren, da setzt man sich drauf und da sind die Füße in den Pedalen. Also, so viel Technik gibt es da nicht. Macht auch total Spaß. Aber beim Schwimmen, da kann man sich immer verbessern. Immer. Also, auch jemand, der einfach seit Jahrzehnten schwimmt, kann die Sache immer noch besser machen.
Bist du ein guter Tänzer?
Das ist eine total legitime Frage und die muss ich aber mit einem klaren Nein beantworten, wobei ich auch es nie ernsthaft probiert habe.
Okay.
Aber ja, ich hab aus meiner Jugend- und Juniorenzeit habe ich immer noch diesen Spruch von unserem damaligen Cheftrainer oder früheren Cheftrainer im Ohr, ne? Das ist, ein Kraulschwimmen ist wie Walzer tanzen. Und das erkläre ich auch immer jedem, ohne natürlich jemals Walzer getanzt zu haben. Aber ja, ich glaube, das ist vergleichbar.
Okay, ich stelle das nämlich genau aus der Frage, weil meine Mama, ich fand das total cool, seit Bell und ich angefangen haben, ein bisschen ernsthafter zu schwimmen oder regelmäßiger, ernsthafter nicht, regelmäßiger, waren wir irgendwann bei meinen Eltern und dann hat sich meine Mama da so ein bisschen anstecken lassen. Und seitdem geht sie morgens fast unter der Woche fast regelmäßig zum Frühschwimmen, was ich total cool finde, ne? Und da war auch so ein bisschen, bei dieser Podcast-Folge hatte ich immer meine Mama im Kopf. Was kann man ihr wohl so mitgeben, um so diesen Spaß am Schwimmen und so dieses, ne, wie komme ich voran? Und jetzt, wo du das mit dem Rhythmus sagst, ja, meine Eltern sind leidenschaftliche Tänzer und ich glaube, das wäre ein total toller Weg, da eine Symbiose zu finden mit diesem
Absolut.
Taktgefühl, von dem du gesprochen hast.
Da bin ich total bei. Also das muss man sich einmal bewusst machen, dass Schwimmen also eine echte Ähnlichkeit hat diesbezüglich. Und dann kann man anfangen, darüber nachzudenken und das versuchen, also diesen Versuch machen, dahin zu kommen, dieses Gefühl, das man beim Tanzen hat, eben auch beim Schwimmen oder ins Schwimmen zu übertragen. Und wenn jemandem Tanzen Spaß macht, wird es nicht zuletzt auch wegen des Rhythmus sein. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass so jemand, wenn er das beim Schwimmen schafft, einfach seinen Spaß und seine Freude echt nochmal vergrößert.
Also Mama, Walzer im Wasser, das ist der Schlüssel.
So ist es. So ist es.
Du hast ja auch erzählt, zu dir kommen so die ganze Bandbreite an Menschen, auch jeglichen Leistungsstandes. Wenn das jetzt nicht der pure Anfänger ist, gibt es da irgendwie so zwei, drei Punkte, wo du sagst, das sind die häufigsten Herausforderungen, Fehler, Probleme, die die Menschen so mitbringen? Ist das die Wasserlage? Ist es das Atmen? Ist es, oder ist es tatsächlich bei jedem, also es ist natürlich immer individuell unterschiedlich, aber es gibt ja wahrscheinlich schon so einen Katalog, so der innerlich bei dir abläuft, wo du sagst, ah ja, der, das auch, genau, ja, genau, den Fehler macht er auch. Ist das so?
Total. Also, ne, jeder ist unterschiedlich, aber diese Unterschiedlichkeit zeigt sich für mich häufiger oder mehr in der Art und Weise, wie ich jemandem etwas beibringen muss, also was er aufnehmen kann, annehmen kann und was er einfach braucht, um das zu verbessern. Aber es sind einfach drei, vier typische Sachen, die einfach bei den meisten Leuten schieflaufen. Und wenn ich darüber nachdenke, wären es plötzlich fünf und sechs. Also definitiv das Atmen beim Kraulen ist für die meisten eine Herausforderung. Also es gibt wirklich viele, die dann eine leidliche Technik haben beim Kraulen. Und mit leidlich ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern das funktioniert halt, kommt vorwärts, aber kommt halt brutal außer Atem. Und das liegt in der Regel daran, dass sie nie gelernt haben, richtig auszuatmen unter Wasser. Weil das ist der Schlüssel. Also das ist, würde ich mal sagen, bei Leuten, die jetzt schon Kraulschwimmen können, das häufigste Problem. Die Wasserlage, definitiv. Und das hat auch was mit diesem Körpergespür und Körperspannung und so weiter zu tun, dass viele einfach nach hinten hin absinken, viel Wasserwiderstand, ne, da ist der Wasserwiderstand eben produzieren. Oder, sondern mal eine andere Variante, dass dann versuchen, mit einem ganz wilden Kraulbeinschlag zu kompensieren, der dann aber wenig effektiv ist und dann viel Energie wieder kostet, wieder viel Sauerstoff kostet, wenn man gleichzeitig ein Atemproblem hat, dann verdoppeln sich die Probleme gerade. Also das sind definitiv die beiden Dinge, die ich am, oder zweieinhalb Dinge, die ich am meisten sehe. Aber dann kommt, ich denke jetzt an die vielen Triathleten, das eine Thema, das nach vorne strecken. Und das nach hinten abdrücken, also einen im Grunde vollständigen Zug machen, das habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Hobbyschwimmer gesehen, dass er das einfach gemacht hätte. Sondern das ist immer sozusagen ein Hinweis wert, weil man eben natürlich seinen Vortritt maximieren will. Dafür ist ein vollständiger Zug hilfreicher. Und man möchte stabil sein und man möchte unter Spannung stehen. Dafür ist Strecken sinnvoll. Also das ist definitiv auch was. Es ist auch im Grunde ein bisschen Standard für mich, dass ich damit anfange. Weil das habe ich, wie gesagt, noch nie gesehen, dass das einer von sich aus mal so gemacht hat. Und dann ist es tatsächlich der Rhythmus. Mhm. Also Rhythmus, in einen Rhythmus reinkommen, das ist für viele sehr schwer. Also der Standard oder das übliche Normale ist tatsächlich eher in so einer, es hört sich jetzt auch respektlos an, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber windmühlenartig zu schwimmen. Einfach über Wasser, unter Wasser, immer die gleiche Bewegung und so weiter. Das geht auch, das ist auch total machbar, aber ne, dieses Takt- und Rhythmusgefühl, dieses ich bin da richtig mitten dabei, das entsteht so nicht. Hm. Und es ist tatsächlich auch deutlich langsamer, als wenn ich halt Takt habe, also Rhythmus.
Ich finde es auch spannend, weil ich hatte zum Beispiel so illusorisch gedacht, Wasserlage habe ich kein Thema, Atmung, ich atme alle 4 Armzüge, passt. Ja, und man sieht sich ja nie beim Schwimmen. Also man wird ja, laufen kann man sich ja mal leichter aufnehmen per Video als jetzt im Schwimmbad. Da ist es ja auch erstmal offiziell nicht erlaubt, weil natürlich alle anderen nicht gefilmt werden wollen etc. Deswegen fand ich das total hilfreich, bei dir diese Videoanalyse zu machen und wirklich mal zu sehen, wie sich meine Eigenwahrnehmung von deiner Fremdwahrnehmung total unterscheidet.
Ja, ich finde das auch super wichtig. Ich finde, das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit im Vergleich zu anderen Sportarten, dass wir uns nicht gut oder eigentlich, also im Prinzip gar nicht sehen. Also beim Laufen sehe ich tatsächlich wenigstens noch einen Teil meines Körpers. Ich kann ja an mir runterschauen. Ich kann an der Spiegelwand vorbeilaufen, auf den Spiegel zulaufen und so weiter und so fort. Ich habe ein viel besseres Bild, buchstäbliches Bild von mir als Läufer, als von mir als Schwimmer. Hm. Und da sind die Videoaufnahmen, die natürlich dann auch, ne, man kann es in Zeitlupe machen, man kann sich die Details anschauen, aber überhaupt sich zu sehen und zu koppeln, wie ist meine subjektive Körperwahrnehmung und das, was objektiv gerade passiert, also wie ich mich objektiv bewege, diese Kopplung, die ist super viel wert. Und was ich sehr regelmäßig feststelle, ist, dass das natürlich divergiert, klar, also sehr wahrscheinlich, dass das so ist. Das aber, wenn ich Leuten sage oder wenn wir versuchen, Änderungen zu vollziehen, also beim Armzug tiefer zu ziehen beispielsweise, dass die subjektive Wahrnehmung der Änderung viel krasser, viel ausgeprägter ist als das, was objektiv tatsächlich verändert wird. Also dann nimmt dann jemand eine Hand vielleicht mal 3-4 Zentimeter tiefer, hat das Gefühl, der schwimmt mit gestrecktem Arm. Und dann benutze ich Videos tatsächlich sehr häufig. Also wir haben ja eine richtige Videoanalyse gemacht, also wo wir es wirklich uns auch detailliert angeschaut haben. Aber ich habe ja immer mein Handy dabei. Und ich filme die Leute am laufenden Band, um ihnen einfach zu sagen, pass auf, es sieht so aus. Koppel mal dein subjektives Gefühl mit dem, was du da siehst. Und da sind viele Leute ganz überrascht, dass es gar nicht so viel anders oder manchmal auch gar nicht anders aussieht. Obwohl sie es gefühlt ganz anders gemacht haben. Hm. Das ist sehr hilfreich, dieses visuelle Feedback. Wir sind visuelle Wesen. Darüber nehmen wir am meisten Info auf.
Ich plädiere für verspiegelte Beckenböden.
Das gibt's. Es gibt tatsächlich Spiegel für den Beckenboden. Also, dass du, also für Leerbecken, also, dass du tatsächlich über einen Spiegel hinweg, also drüber schwimmst. Das gibt's.
Witzig.
Habe ich noch nie benutzt. Ich habe es auch noch nie live gesehen, aber ich weiß, dass man es kaufen kann.
Wäre total sinnvoll.
Schon, ja.
Ich hoffe, wir springen nicht zu viel. Ich bin noch bei meiner Mama. Ja, weil ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, den sie jetzt gerade einbringen oder einwerfen würde, wenn sie bei uns säße, wäre, das ist alles total schön und gut, aber beim Kraulen, das funktioniert ja nicht, wenn ich meinen Kopf nicht unter Wasser nehme.
Das ist richtig.
Und ich glaube, ohne dass sie das mir gesagt hat, ich nehme an, da ist bei vielen Leuten eine ganz, ganz große Panik, überhaupt den Kopf erstmal unter Wasser zu bringen.
Absolut.
Wie können Sie sich da rantasten, um das einfach mal auszuprobieren, um zu erleben, wie sich das überhaupt anfühlt und diese Angst zu verlieren?
Mhm. Also ja, stimme ich dir hundertprozentig zu und das referiert ja nochmal auf das anfängliche Thema. Ne, beim Brustschwimmen habe ich halt diese Erleichterung, ich kann den Kopf über Wasser halten. Genau. Und beim Kraulschwimmen kommt man nicht drum herum. Also das, da geht es nicht anders. Und das Problem ist natürlich für diejenigen, die überhaupt erst mit dem Schwimmen anfangen, also Nichtschwimmer sind, für die ist das natürlich massiv. Weil ganz viele von denen, die zu mir kommen und im Erwachsenenalter schwimmen lernen, also davon erzählt mir wenigstens die Hälfte, dass der Cousin ertrunken ist, dass sie als Kind irgendwie ins Wasser gefallen sind und fast nicht rechtzeitig gerettet worden sind und so weiter. Also dass durchaus hier und da mal ein traumatisches Erlebnis mit verbunden. Und da ist natürlich die Angst riesig. Also dann mein Job natürlich, ihnen die Angst zu nehmen und sie langsam dran zu führen. Und was ich also ganz grundsätzlich richtig finde dabei oder hilfreich ist, dass man dass man es annimmt. Also das, also es gibt ja Leiden ist ja Schmerz mal Abwehr oder plus minus, so war der Spruch oder so war das, ist es, glaube ich, heißt es, glaube ich, in der Meditation. Je mehr ich mich dieser Angst hingebe und je mehr ich sage, ich will das nicht, ich will das nicht, umso schwieriger wird es natürlich. So, und was wir machen ist, dass wir haben halt einfach die Schwimmbrillen auf. Wir fangen einfach erstmal an, unter Wasser zu gucken. Mal den Kopf, das Gesicht ins Wasser zu legen, um überhaupt erstmal das Erlebnis zu haben. Wir können mit so einer Schwimmbrille unter Wasser sehen. Das ist ja für viele völlig überraschend. Ah, krass. Weil ohne Schwimmbrille sieht man ja tatsächlich so gut wie nichts. Nur Schemen. Und das ist so der erste Schritt. Und dann versuche ich, und das klappt in der Regel, ich fordere die Leute dann auf, schaut euch um unter Wasser. Also es geht noch gar nicht ums Schwimmen. Es geht nur darum, einfach mal den Kopf unter Wasser zu nehmen und mal ganz bewusst sich umzuschauen. Mal zu sehen, ah, da ist der Beckenboden, da ist die Leine, da schwimmt jemand, das sieht ja witzig aus und so weiter und so fort. Sich vertraut machen damit. Es ist tatsächlich einfach natürlich eine andere Welt. Hm. Ja? Aber viele denken, sie kommen dann hoch, also probieren das aus und man sieht natürlich, naja, das kostet Überwindung, aber da ist auch irgendwo auch eine Begeisterung, weil es ist halt einfach eine andere Welt, die man sich da erobert. Und manche, also die dann das erste Mal dann aus dem Wasser wieder hochkommen, sind ganz begeistert davon, dass es gar nicht lärmig da unten ist. Also es ist eigentlich relativ still ist da im Wasser und finden das ganz toll. Also ja, also sich natürlich dran gewöhnen, das annehmen, sich damit vertraut machen, nicht in die Abwehrhaltung zu gehen. Da hat dann aber wahrscheinlich, also da hat einfach jeder eine unterschiedliche Geschwindigkeit und sich dabei echt nicht überfordern.
Ich glaube, da ist dieses Schritt für Schritt, ich muss gerade krass ans Tauchen denken, weil ja. Ich ja auch in der Tauchschule gearbeitet habe als Dive Master und da machen wir auch Schnuppertauchen und da ist es eben auch so, da hast du noch ein technisches Gerät zum Atmen und da geht es auch erstmal darum, einfach nur mal den Kopf ins Wasser zu legen und noch zu stehen und mit den Haaren noch über der Wasseroberfläche zu sein und erstmal zu atmen und sich an das Gerät zu gewöhnen und sich dann langsam auf den Beckenboden zu setzen und eben auch dieses Vertrauen zu bekommen. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, kannst mich ins Meer werfen und ich fange sofort an zu tauchen und andere, die brauchen halt wirklich diesen Schritt für Schritt und das ist völlig okay und das darf man sich auch zugestehen und ich glaube, die Erwartung ist immer irgendwie hoch, dass man sagt so, ah, ich muss das gleich hinkriegen oder ich muss mich das gleich trauen und wir hatten ja diese Erfahrung, als wir jetzt Freiwasserschwimmen waren, dieses Jahr haben wir angefangen dann wirklich im See und jetzt nicht einfach nur so ein bisschen eben über Wasser da rumzuplanschen mit Kopf über Wasser, sondern wirklich auch kraul zu schwimmen im See und haben festgestellt, dass wir ein bisschen Schiss haben vor dem Part, wo man eben den Boden nicht mehr sieht, weil der See so tief wird. Und wir sind am Anfang immer nur den Rand hoch und runter geschwommen, weil wir uns nicht getraut haben, den See zu queren. Und dann denkt man ja auch immer so, oh, alle trauen sich das, die ganzen Triathleten schwimmen irgendwie quer durch den Bodensee, nur wir dümpeln da am Rand entlang. Aber ist ja auch nicht so, ne?
Ja, das ist überhaupt nicht so. Also das ist eine imaginierte Welt. Also wir können ja bei den anderen gar nicht in den Kopf schauen. Denn ich bin ja grundsätzlich eh der Überzeugung, wenn wir den Menschen in den Kopf schauen könnten und wenn wir alle voneinander wüssten, wie viel Ängste wir so mit uns rumtragen würden, dann wäre unsere Welt eine deutlich friedlichere. Mhm. Und ich kann gerade diesen Aspekt, wo du sagst, also Triathleten, also wirklich, das trifft überhaupt nicht zu, weil also meine Erfahrung ist, dass es eine Menge Triathleten, also ich bin einer Menge Triathleten begegnet, die durchaus erfahren sind, auch Langdistanzen gemacht haben, also auch ihre 3,8 Kilometer im Wettkampf schwimmen. Und es ist natürlich, ein Wettkampf ist ja immer dann, ne, mit Massenstart und so weiter, das ist ja dann nochmal eine besondere Herausforderung, die zu mir kommen, um ihre Technik zu verbessern und denen erst im Laufe der ersten Stunden klar wird, ich habe Angst vor dem Freiwasser, deswegen bewege ich mich dort so hektisch, so wild, weil es eben ums Überleben geht. Und das ist dann auch Teil meines Jobs, ihnen die Angst da zu nehmen, sie sicherer zu machen beim Schwimmen, so dass sie eben auch unter raueren Bedingungen dann ihren Wettkampf machen können, weil See ist ja nicht gleich See, ne? Das kann ja schon sehr unterschiedlich sein. Und ja, also ich hätte jetzt mal gesagt, die allerwenigsten springen in See und haben erstmal keine Angst. Das, also glaube ich nicht, dass da jemand reingeht und keine Angst hat.
Das wäre jetzt ein bisschen beruhigter, ne, Ansehen.
Für mich ist das eine Riesenherausforderung gewesen am Anfang, ja. Auf jeden Fall. Ist es immer noch, ich merke auch, wenn wir eine Weile nicht im See schwimmen waren, dass mich das beim ersten Schwimmen wieder Überwindung kostet und dann gewöhne ich mich aber auch dran. Und dann ist es irgendwann okay. Dann nehme ich das gar nicht wahr, sondern dann konzentriere ich mich auf, wahrscheinlich so, wie du es jetzt beschrieben hast, wahrscheinlich bin ich dann irgendwo im Rhythmusgefühl und ja, ich kann das, was du dann auch beschrieben hast, bestätigen. Eine 25-Meter-Bahn am Anfang war toll. Ich wollte nie auf eine 50-Meter-Bahn und mittlerweile würde ich eine 50-Meter-Bahn bevorzugen, weil ich mehr in Rhythmus komme und am Ende ist eigentlich keine Bahn, ist sogar das Bessere. Das ist aber nichts, wo ich ins Wasser springe und dann geht's los, sondern ich darf mich da wirklich Stück für Stück für Stück dran gewöhnen, um da so meine Erfahrung zu sammeln.
Und ich finde, jeder macht das in dem Tempo, das für ihn oder für sie das Richtige ist. Also ich finde nicht, dass es da irgendwie eine Art Norm gibt und man muss das so und so schnell schaffen. Das gibt's einfach nicht. Ich glaube, das ist eine Haltung, die uns anerzogen worden ist. Die würde ich niemals fördern. Und so wie du es selber sagst, ne, du musst dich wieder dran gewöhnen. Gewöhnung ist das Thema. Wenn ich Angst habe, also ne, wenn wir jetzt von pathologischer Angst sprechen, dann probieren wir eine Verhaltenstherapie. Das heißt, wir setzen uns dem Reiz immer mehr, immer deutlicher aus. Das heißt, wir steigern den Reiz und gewöhnen uns daran und stellen dann irgendwann fest, naja, Spinnen tun uns nichts. So. Und jetzt hat das überhaupt nichts Pathologisches, Angst vor dem Schwimmen im See zu haben. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ich gewöhne mich in meinem Tempo daran und werde dann irgendwann angstfrei sein. Und das, was ich finde es völlig korrekt oder völlig richtig, erstmal am Rand zu schwimmen. Warum auch nicht? Ist doch gut. Dann weiß mein Kopf, weiß mein Echsenhirn, mein altes Hirn irgendwie, alles klar, ich kann mich schnell retten. Das gibt mir dann die Sicherheit. Dann merke ich irgendwann nur, es passiert gar nichts. Und so tastet man sich daran. Ich kann nur jedem empfehlen, der im See schwimmt, eine Boje dabei zu haben. Also das schon. Also da bin ich auch sehr penibel mal.
Ja, das lag mir gerade auch auf den Lippen, diesen Hinweis noch einzustreuen. Wir schwimmen mit Boje, weil auch da habe ich das Gefühl, wenn irgendwas ist, ich kann mich dran festhalten.
Ja, also es ist aus mehreren Blickwinkeln. Also es ist, gibt einem ein Sicherheitsgefühl. Ne? Formal ist es ja kein Life-Saving-Device.
Nein.
Aber es trägt natürlich. Wenn jemand länger im See schwimmt, und mit länger meine ich wegen mir mal eine Stunde oder sowas, ist so eine Boje auch ganz, ganz fantastisch geeignet, dann noch ein Gel mit reinzulegen, falls ich dann tatsächlich mal ein bisschen unter Zucker oder müde bin, und es halt dann ich eben nicht am Rand lang geschwommen bin, und die Sichtbarkeit wird halt deutlich erhöht. Also das darf man nie vernachlässigen, wie schwer man als Schwimmer erkennbar ist. Also rote Badekappe, rote Boje ist quasi Pflicht. Oder gelbe Badekappe, irgendwas Sichtbares.
Ja, und tatsächlich organisatorisch. Man kann den Autoschlüssel reintun, ne? Muss dann sich nicht stressen oder ständig um den Autoschlüssel herumschwimmen, weil man Angst hat, dass der weg ist, wenn ich wiederkomme.
Ja, das mache ich auch so. Eine Boje ist nicht immer ganz dicht. Ich packe den dann immer noch mal in so eine Folie, in so ein Toppitz, so ein Ding zum Zumachen, zum Einfrieren. Und dann bleibt er auch trocken, aber anders wüsste ich gar nicht, wie ich das alleine am See machen soll. Also ich bin jetzt, gehöre jetzt nicht zu denen, die den Autoschlüssel völlig entspannt irgendwie auf den Vorderreifen legen und hoffen, keiner sieht den, sondern ich hab den schon ganz gerne dabei.
Ja. Weil du gerade Badekappe gesagt hast, räum für mich mal den Mythos aus. Warum trage ich eigentlich eine Badekappe? Ist das hydrodynamisch? Ist es wegen den Haaren? Warum machen wir das?
Also ich trage keine, aber bei meiner Haarpracht ist das jetzt auch nahezu, also ich trage halt eine im Freiwasser, um sichtbar zu sein. Bell wird jetzt wahrscheinlich, ohne Badekappe wird es wahrscheinlich schwierig, weil die Haare irgendwann wahrscheinlich vom Gesicht hängen. Und jetzt im Wettkampfsport ist klar, da ist es, guck mal, welchen Wettkampf, welche Sportart ist jetzt, müssen wir noch unterscheiden. Beim Schwimmen ist es tatsächlich einfach, Haare bedeuten Widerstand. Und deswegen trägt man natürlich im Wettkampfschwimmen, im Beckenschwimmen eine, in der Regel zwei Badekappen. Das hat sicherlich den Grund. Beim Freiwasserschwimmen oder beim Triathlon ist es natürlich eine Kennzeichnung auch, ne? Also da steht halt Startnummer und sowas drauf. Das heißt, da ist halt auch Badekappenpflicht.
Also ich trage sie nicht, weil die Haare trocken bleiben, weil das tun sie nicht, leider, sondern weil die sich sonst verfiepeln. Ich weiß gar nicht, was das Wort gibt, verheddern mit meiner Brille, Schwimmbrille, und das ist dann immer sehr unangenehm, das wieder auseinander zu kriegen.
Ich glaube, verfiepeln ist der richtige Ausdruck.
Verfiepeln wird heute im Duden aufgenommen. Jan, weil wir so langsam, also wir haben jetzt schon viel, viel gesprochen, vielleicht für die Leute, die sagen, okay, krass, jetzt habe ich so ein paar Punkte für mich mitgenommen, wenn ich jetzt das nächste Mal schwimmen gehe. Hast du so eine Idee, worauf sie mal für sich achten können, wenn jetzt so der klassische Hobbysportler jetzt so seine Bahnen zieht? Gibt es da etwas, was man vielleicht auch ohne Personal Training so schon mal seine Aufmerksamkeit so ein bisschen drauflegen kann?
Ja, da gibt es natürlich super viel. Ob man das dann sich sofort erarbeiten kann, ist immer die Frage. Also gerade wenn jemand Kraut schwimmt, kann es wirklich ein Gamechanger sein, mal bewusst darauf zu achten, auszuatmen. Also dieses Unterwasser-Ausatmen, so banal wie das klingt, ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und es mal bewusst zu machen und dann anzufangen, darüber nachzudenken, wann fange ich eigentlich damit an, auszuatmen? Beim ersten Zug, beim zweiten, beim letzten und so weiter. Dann kommen plötzlich Fragen und man muss Lösungen dafür finden, weil man es nicht mehr intuitiv macht. Mal wirklich darauf achten, spüre ich eigentlich Widerstand an der Hand oder spüre ich das eigentlich nicht? Habe ich meine Hand flach? Habe ich meine Hand gekrümmt? Also typische Sachen, die nicht immer gut funktionieren. Und was passiert, und das ist so diese Grundhaltung, die ich ja immer gerne mitgeben möchte, was passiert, wenn ich es mal anders mache? Ich glaube, das wäre mir fast das Wichtigste. Also wenn jetzt demnächst mal einer reingeht ins Wasser und er macht so sein Ding, wie er oder sie das halt immer so macht, mach mal was anders. Halt die Hand mal anders, streck dich mehr, was auch immer. Egal was. Probier mal was anderes. Lass mal das Becken hängen, schieb mal den Hintern hoch. Einfach, um dem Hirn ein bisschen Futter zu geben. Also eine differenzierte Wahrnehmung anzustoßen. Um dann eben mit der Zeit vielleicht rausfinden zu können, oh, das macht ja so viel mehr Sinn oder mehr Spaß oder es fühlt sich besser an.
Cool, ja, das ist kognitiv echt anstrengend. Wir waren heute schwimmen und ich habe dann versucht auf paar Dinge zu achten hintereinander, aber wenn ich dann versuche, sie zusammenzusetzen, dann geht mir das erste schon wieder flöten. Also das ist, ein längerer Prozess.
Ja, und das ist für jeden immer so. Das ist etwas, was ich sehr, 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 nicht sehr selten, eben sehr häufig höre, dass eben der Versuch immer gemacht wird von den meisten Leuten, zwei, drei, vier Dinge gleichzeitig zu beachten. Und da muss man, glaube ich, demütig hinnehmen, in der Regel ist es eine Sache erstmal. Das ist einfach so. Wir denken nicht schnell genug. Nervenleitfähigkeit ist nicht schnell genug. Die kognitiven Prozesse sind zu langsam. Und das ist auch okay. Also es geht trotzdem. Aber immer auf eine Sache konzentrieren.
Ja, und jetzt bist du ja nicht nur Schwimmtrainer, Triathlon-Trainer, du bist ja auch Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Du coachst Teams, aber auch Einzelpersonen. Siehst du da eine Verbindung zwischen diesen zwei Sachen?
Ja, Ja, also sehr eindeutig. Also du meinst jetzt tatsächlich in dem, was die machen oder in der Art und Weise, wie ich drauf schaue?
Ja, in
Ja.
der Art und Weise, wie du drauf schaust.
Naja, es geht ja immer unterm Strich um Prozessbegleitung. Es ist immer ein Prozess, den die Leute anstoßen. Beim einen Mal geht es ums Schwimmen, bei dem anderen Mal geht es darum, einen Ironman zu machen, das andere Mal geht es darum, vielleicht ja, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Oder in der Regel geht es nicht darum, sondern es geht darum, kongruenter zu leben, schlüssiger zu leben, widerstandsfreier, nicht immer in die gleichen Fallen reinzutappen. Also es geht immer um Prozessbegleitung. Also sind die Prinzipien da völlig die gleichen, diesen Weg zu finden. Was braucht jetzt dieser Mensch, damit er diese Bewegung lernt? Weil es ist einfach nicht immer die gleiche Übung. Was braucht dieser Mensch, um mal sich sozusagen außerhalb von sich selbst hinzustellen, von außen drauf zu schauen, und diesen Blick, auf sich selber zu verändern oder eben auch auf seine Umwelt? Was mir irgendwann mal tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass ich, wenn ich von außen drauf schaue, wenn ich jetzt jemanden habe, der schwimmen lernt, dass ich unheimlich viel über diesen Menschen erfahren kann, von der Art und Weise, wie er mit der Herausforderung, ich will jetzt was lernen, umgeht. Da zeigt sich einfach unheimlich viel. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal aus diesen von einer Psychotherapeutin, von einer Amerikanerin, den Spruch gelesen: The way you do anything is the way you do everything. So, das heißt, im Grunde haben wir halt unsere Muster, wie wir mit Problemen, die wir lösen wollen, umgehen. Und die ähneln sich. Egal, ob das jetzt ein relativ banales Problem ist, wie ich will kraulen lernen. Banal im Sinne von, es ist ja nicht lebensentscheidend. Oder ob es halt ein Problem ist, aus dem Universum, Arbeit, Partnerschaft oder sonst irgendwas. Und das finde ich ganz faszinierend. Was brauchen die Leute für Feedback, damit sie motiviert sind? Der eine mag überhaupt kein Lob oder kein Wohlwollen, sondern findet immer, nee, das muss ich noch besser machen. Ich glaube nicht, dass er das nur beim Schwimmen dann so macht. Ich glaube, das macht er überall im Leben so. Manch einer reagiert recht empfindlich darauf, wenn man sagt, naja, das könnten wir noch besser machen. Das mache ich schon auch ganz gut, oder? Und das ist total legitim. Also es sind einfach. Es zeigt sich beim Schwimmen ganz viel von dem, wie die Menschen durch ihr Leben gehen. Ich muss das unbedingt schaffen, wenn mir jemand um jeden Preis es nochmal und nochmal versucht. Und dann sage ich immer, naja, na, das ist der typische Spruch, Gras wächst nicht schneller, nur weil man dran zieht. Also man kann es nicht mit Gewalt hinkriegen, aber man erkennt halt, das ist offensichtlich die Strategie. Und das finde ich faszinierend. Weil ich
Das
tatsächlich finde, dass das eine zumindest grundsätzliche Möglichkeit ist, in einem, also für einen Coachee, der jetzt im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung bei mir ist, schwimmen zu gehen. Und dort mal in einem quasi ungefährlichen Kontext mal Dinge lernt, anders zu machen. Ich bin ein großer Freund davon, Fehler zu machen. Ich finde ja Fehler total super. Wovon soll ich was lernen, wenn ich nicht Fehler mache? Leute schwimmen und schwimmen und glauben, das ist gut, aber das glauben sie häufig auch nur, weil sie nie was anders gemacht haben. Also muss ich doch Fehler machen. Und ganz evolutionär passiert dann irgendwann mal eine Bewegung, die richtig gut ist, und dann habe ich einen Fortschritt gemacht.
wenn ich sie merke.
Und ja, das ist immer gut, wenn das begleitet ist. Aber das ist ja was, was man vielleicht beim Schwimmen üben kann, um es dann im Leben, also im echten Leben, in Anführungsstrichen, auch anwenden kann. Also ich glaube, da gibt es viel Parallelen.
Jetzt haben wir ja gleichzeitig Luft geholt, Anselm. Ich weiß nicht, ob wir dieselbe Folgefrage im Kopf haben. Was hast du denn, Jörn, vom Schwimmen für dich persönlich und dein Leben mitgenommen?
Viel, natürlich viel. Das könnte ich jetzt biografisch aufrollen. Ich habe wirklich mit 8 angefangen mit dem Sport. Und anfangs war es, glaube ich, schon so, dass meine Eltern mich hingeschickt haben, weil ich war ein relativ unruhiges Kind. Und da hatte das regelmäßige Sporttreiben hatte dann doch eine positive Wirkung auf meine Unruhe. Und ich glaube, so ab 13 habe ich das richtig, also ab 12, 13 habe ich das dann ernst genommen. Und das hat sich, ja, das hat sich auf das ganze Leben ja ausgewirkt. Also, ne, wenn du anfängst, zu merken, okay, ich investiere was, dann werde ich besser und gut sein oder besser werden macht auch Spaß. Ich war schlechter Schüler bis dahin und ab dann war ich von jetzt auf gleich ein guter Schüler. So. Für mich war Schwimmen auch immer tatsächlich eine Flucht. Also ich habe, also für mich ist es einfach ein Weg, mich abzuschotten, weg zu sein, mich sozusagen Impulsen von außen zu entziehen. Ich bin ein ziemlich introvertierter Typ. Ich brauche diese Distanz und diesen Abstand. Und das finde ich beim Schwimmen halt, also funktioniert natürlich gut. Und das liebe ich auch am Schwimmen. Und grundsätzlich, das ist aber eine späte Erkenntnis, sozusagen erst mit dem Alter gekommen. Ist ja, schwimmen zu können, jetzt sage ich mal, so wie ich, weil ich es einfach super früh gelernt habe, das ist wie zweisprachig aufgewachsen zu sein. Ich beneide ja immer diese Menschen, die eine zweite Sprache einfach so flüssig sprechen wie ihre Muttersprache. Also, wie lange, ich habe letzten Jahr versucht, Spanisch zu lernen. Das ist wirklich erschreckend, wie schwer das ist für mich. Und einfach diese eine Fähigkeit zu haben, die ich richtig gut kann. Das finde ich irgendwie schön. Das befriedigt mich. Das macht mich sehr zufrieden. Und dass das dann auch noch was ist, was in einem ganz anderen Universum stattfindet. Schwimmend, gleitend, floatend, wo, wenn ich auf dem See bin, also wir haben das ja vorhin gesagt, ich bin schon jetzt ein paar Mal durch
Bodensee.
den Bodensee geschwommen. Und ich kann mich gut an das allererste Mal erinnern, weil da beim allerersten Mal war es durchaus noch ein Abenteuer. Die anderen drei Mal war es dann halt, nein, man schwimmte halt durch. Aber das allererste Mal, weißt du, so nach 5 Kilometern zu wissen, okay, du hast 5 Kilometer hinter dir, du hast 6 Kilometer vor dir, du hast unter dir, ich glaube, jetzt 250 Meter tief und es ist Stille, es ist nichts los. Das ist einfach ein geniales Gefühl, also für mich. Und das mache ich immer noch. Ich trainiere ganz viel im Wörthsee, und ja, mitten am See ist halt keiner. Dann nehme ich meine Boje, halte mich daran fest, gucke in den Himmel und freue mich. Und das geht ja nur, wenn man schwimmt. Klar, das kann man auch mit dem Boot machen, aber es ist, glaube ich, ein anderes Gefühl. Also ja, Schwimmen hat mir schon viel, also hat mich schon sehr geprägt in meinem Leben.
Wir sind auch sehr dankbar, dass du diese Fähigkeit aufgebaut hast und nicht nur diese Fähigkeit der, wie du es beschrieben hast, Zweisprachigkeit des, ich nenne es mal Laufens und Schwimmens in zwei Medien, es für dich zu entdecken, sondern du hast auch eine, wie wir finden, einen ganz tollen Weg gefunden, es anderen, in dem Fall uns, die wir bei dir im Training sein dürfen, so zu erklären, dass wir Spaß daran haben, das umzusetzen. Das finden wir unfassbar toll. Wenn andere Leute auch sagen, das möchten wir gerne mal erleben und wir würden gerne beim Jörn mal eine Schwimmstunde nehmen. Wie kommen Sie, wie finden Sie dich, wie funktioniert das?
Ja, das Einfachste ist, mich anrufen oder wenn man vorher noch ein paar Infos braucht, über meine Webseite zu gehen. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, auch viel reinzuschreiben, viel Infos reinzustecken. Und da gibt es dann ein Kontaktformular darüber, wenn man denn dann zu dem Schluss kommt, ja, das könnte ich mir wirklich vorstellen, kann man mich sehr gerne darüber anschreiben. Manche Leute schreiben lieber, manche rufen lieber an. Für mich ist beides okay.
Du bist in München, aber auch sehr häufig auf Mallorca, ne?
Ja, Mallorca ist sowas wie meine zweite Heimat. Ne? Spanisch lernen.
Das hören die Mallorquiner nicht so gerne.
Ja, schon. Aber du kommst mit Spanisch dann immerhin weiter als also mit Deutsch oder Englisch. Also zumindest nicht, also wenn du nicht in den Touristenzentren bist. Und wenigstens das würde ich gerne können. Aber ja, Mallorca, ganz, ganz viel, ganz regelmäßig seit vielen Jahrzehnten.
Schöne Insel.
Wir mögen sie auch sehr gern, ja. Also deine Homepage, die können wir auch noch mal in die Shownotes packen. makewateryourfriend.com oder?
Und
Okay.
alles mit Bindestrich verbunden, sage ich jetzt, nicht getrennt.
Also ich wüsste nicht, wer jetzt keine Lust auf Schwimmen hat. Also ich meine, wir waren heute schwimmen, aber ich habe hier schon wieder Lust auf Schwimmen. Du hast das irgendwie so schön geschildert, auch mit deinem See und im Wörthsee war ich auch dieses Jahr öfter schwimmen. Also das ist schon echt schön. Schöner Sport. Ich hoffe, wir konnten es auch ein bisschen rüberbringen. Bevor wir komplett zum Ende kommen, Jörn, wir haben immer noch drei Sätze, die jeder Gast bei uns vervollständigen
Okay.
darf. Machst du
Okay.
mit?
Na klar, ich gebe mir Mühe.
Sport ist für mich.
Ja, ein ganz großes Entwicklungsfeld, ganz viel Freude und ganz viel Leben.
Schön.
Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist.
Du hast vorhin angesprochen, ne? 73 WM. Da habe ich mich ja sehr enthusiastisch angemeldet. Aber werde ich nicht teilnehmen tatsächlich, weil es einfach zu weit weg ist. Also nächste sportliche Herausforderung ist die nächste 73 WM.
Wo ist die denn?
Die Quali dafür dann. Genau. Du darfst dich dann nochmal qualifizieren dafür erst, oder?
Ja, man muss sich ja jedes Jahr qualifizieren, genau. Und es geht über die Platzierung. Und das wäre jetzt das Vorhaben für nächstes Jahr. Und schauen wir mal, ob das klappt. Die etwas längerfristige sportliche Herausforderung ist die Gibraltar-Querung. Also die Straße von Gibraltar, das ist, da habe ich mich angemeldet, da muss man ein bisschen schauen, bis man da dran ist. Aber das wäre das sozusagen nächste Abenteuer. Das eine ist ja eher Wettkampf, das andere ist eher Abenteuer.
Wie viele Kilometer sind das?
Das ist überschaubar, das sind 14. Also direkte Linie sind 14.
Total überschaubar, finde ich auch. Also ich glaube, ich bin vorher auch 14 Kilometer im Schwimmbad geschwommen.
Dieses Jahr sind wir auch 14.
Ja, du, wer sich für Freiwasserschwimmen interessiert, soll mal nach André Wirsig googeln, der als erster Deutscher und siebter, glaube ich, überhaupt erst auf der Welt die Seven Oceans gemacht haben. Ich habe den letztens mal kennengelernt. Ja, dann weißt du, was durchgeknallt ist.
Ich glaube, es ist ein Paderborner, wenn ich das richtig...
ist ein Paderborner.
Echt?
Ja.
Diese Ostwestfalen sind verrückt.
Ich habe letztens mit ihm gequatscht und was mir ganz viel hängen geblieben ist, ich habe einen Deal mit der Stadtverwaltung, hat er erzählt. Er geht ins Freibad nach der Schließungszeit.
Und um 9. Um dann morgens wieder.
Um dann morgens nach Hause zu fahren und seinen Kindern Frühstück zu machen und die Nacht schwimmt er halt durch.
Ja.
Das ist so eine Trainingsmethode. Finde ich schon cool. Also man muss schon ein Mindset dafür haben, aber und meins ist es nicht. Aber so, entschuldige, jetzt habe ich das
absolut
Ganze vollständig, ne? Das habe ich wieder gequatscht.
Nee, alles gut. Herausforderungen haben wir mitgenommen. Gibraltar, Querung und nächstes Jahr die Quali wieder für die 73. Und genau. Zum Thema Langdistanzschwimmen, da auch gerne, wer es möchte. Wir haben eine Podcast-Folge mit Hans Fuhrmann aufgenommen, der auch um Menorca, Ärmelkanal, Querung, auch total durchgeknallter, unfassbar lieber Kerl, da
Mitte
gerne auch
60. Noch mal. Ja, coole Geschichte. Und letzter Punkt noch, Jörn, einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte.
Da muss ich mich ja entscheiden. Also ich hätte jetzt mal gesagt, hört auf euch selbst, lernt in euch reinzufühlen und das als den Maßstab zu nehmen. Orientiert euch weniger im Außen.
Das ist wahrscheinlich nochmal eine völlig neue, separate Podcast-Folge, die man dazu machen kann, dieses Vergleiche dich nicht mit anderen und hör in dich rein.
Das würde ich jetzt sagen, kommt auch eher aus meiner Coaching-Hirnhälfte und nur bedingt aus meiner Schwimmhirnhälfte.
Aber es ist ein Punkt, an dem wir sehr häufig an diesem Podcast stoßen und wo wir immer merken, es fällt nicht nur uns schwer, genau das immer umzusetzen.
Ja, ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe, daran zu feilen. Und gleichzeitig lohnt es sich, weil jeder Schritt in die richtige Richtung ist viel wert.
Total.
Total.
Also mega cooles Gespräch, Jörn. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon krass auf die nächste Schwimmstunde. Dann können wir dir zeigen, was wir alles in der Zeit verschlimmbessert haben. in der Hoffnung, dass wir uns verbessert haben. Aber so schnell geht das wahrscheinlich nicht.
Das ist der Moment, wo verspiegelte Beckenböden dann plötzlich doch eingesetzt
werden. Ich gehe mal in den Baumarkt und bringe einen Spiegel mit.
Das wäre super.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte, dass ihr mich eingeladen habt natürlich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Sehr gerne, ja. Ja, wir ziehen jetzt die Badehose wieder an und schwimmen weiter.
Sie hängt noch nass draußen.
Ah ja, gut, dann eben nicht. Auf jeden Fall an dich da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, melde dich gerne oder lass uns ein Feedback da auf Instagram unter Anselm Mors oder bei mir unter Weltenbummlerin on
oder
Tour.
Oder direkt an Jörn, du bist auch auf Instagram.
Ja. Mit zahlreichen Profilen. Ein Profil ist tatsächlich Make Water Your Friend.
Na dann, gleich mal Follower werden und Jörn folgen für die Gibraltar Überquerung ist falsch, ne? Durchschwimmung.
Durchschwimmung, ja, das Wort.
Also mindestens zwei neue Worte habe ich heute erfunden. Durchschwimmung und verfiepelt. Kann jetzt offiziell aufgenommen werden.
Okay.
Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.